Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute bei uns zu Gast Dr. Eberhard Frohnecke, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Unser heutiges Thema: Grundlagen des Arbeitsrechts. Arbeitsrecht ist ein breites Fachgebiet. Was sind denn die typischen Betätigungsfelder für Anwälte?
Ja, hier gibt es auch zwei Blöcke, das individuelle Arbeitsrecht und das kollektive Arbeitsrecht. Kollektiv ist so ein bisschen weniger für Anwälte. Das ist meistens eben zwischen der Geschäftsführung und dem Betriebsrat. Die Streitigkeiten, die es da gibt, gibt es auch viele, aber das machen eigentlich nur wenige Spezialisten. Der Schwerpunkt liegt eigentlich im individuellen Arbeitsrecht. Und da ist es so, dass die Frage eben rund um den Arbeitsvertrag zwischen Arbeitnehmerin und Arbeitgeberin oder Arbeitnehmer und Arbeitgeber halt geprüft wird.
Rund um das Thema Abmahnungen und Kündigungen kursiert auch ganz viel Halbwissen. Und ich kann mir vorstellen, es gibt auch ganz viele Mythen, die Sie tagtäglich auf Ihrem Schreibtisch haben.
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Und zwar, also gerade bei Kündigungen wird häufig geglaubt, dass man mit dem Kündigungsschutzprozess einen Anspruch auf Abfindung hat und sozusagen sich Geld erklagt. Das ist niemals der Fall. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn festgestellt wird am Ende des Prozesses, es kann kein Vergleich geschlossen werden, niemand möchte es. Und das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien ist so dermaßen zerrüttet, dann kann das Gericht in der Situation sein, zu sagen, okay, wir beenden das Arbeitsverhältnis durch Urteil, aber dafür gibt es dann eine Abfindung. So, Mythen sind dann vor allen Dingen, man darf nicht während der Krankheitszeit gekündigt werden. Man darf nicht während der Urlaubszeit gekündigt werden. Das ist gelinde gesagt Quatsch. Natürlich kann der Arbeitgeber auch jemanden kündigen, wenn man krank ist oder im Urlaub ist. Ob das jetzt sportlich ist oder nicht, ist eine andere Frage, eine moralische Frage, aber rechtlich geht das, genau. Mhm. Und was gibt es noch so für Mythen? Ach so, das Interessante ist auch mit den Überstunden. Viele denken ja, wenn sie Überstunden leisten, haben sie auch einen Anspruch auf Vergütung für die Überstunde, entweder in Höhe des Stundensatzes, den sie sonst verdienen, oder sogar erhöht. Das ist aber nicht der Fall. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber diese konkrete Überstunde oder die konkrete Mehrarbeitszeit auch anordnet und auch davon Kenntnis hat. Also einfach nur die Karte aus der Stechuhr oder wie auch immer erst deutlich später rausnehmen, weil man noch länger geblieben ist, weil man irgendwas noch abschließen will an dem Tag, das reicht nicht aus. Es muss auch nachgewiesen werden, dass man die Überstunde angeordnet bekommen hat.
Okay. Abmahnungen sind ja häufig auch ein beliebtes Disziplinierungsmittel von Arbeitgebern. Was für Voraussetzungen gibt es für eine wirksame Abmahnung?
Da möchte ich gleich einhaken. Und zwar, Abmahnungen sind auch leider nicht so häufig, aber ein genauso gutes Mittel für Arbeitnehmer, den Arbeitgeber zu disziplinieren. Auch Arbeitnehmer dürfen natürlich abmahnen. Abmahnen darf jeder. Der Partei eines Vertrages ist, der einen Verstoß der Gegenseite sozusagen beenden will. Also der Arbeitgeber hat ja auch eine Pflicht, für Betriebsfrieden zu sorgen. Der muss ja auch so die individuellen Rechte des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin schützen. Und wenn er das nicht tut, so Fall Mobbing zum Beispiel, dann kann man den Arbeitgeber abmahnen. Das machen wir häufig, dass wir den Arbeitgeber abmahnen und sagen, Sie haben sofort einzuschreiten und dafür für Frieden zu sorgen. Das ist Ihre Sorgfaltspflicht. Und wenn Sie es nicht machen, werden wir im Wiederholungsfall Sie gerichtlich dazu zwingen. Umgekehrt ist es natürlich bekannter, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer abmahnt, das ist klar. Voraussetzung ist auch wieder ein Vertragsverstoß. Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer damit konfrontieren, muss ihm die Gelegenheit geben, das zu erklären oder aufzuklären, wenn es gar nicht geschehen ist oder der Vorwurf gar nicht stimmt. Und dann muss er es schriftlich bekommen und dann muss es in die Personalakte. Und in der Abmahnung muss also nicht nur drinstehen das Fehlverhalten und auch die Stellungnahme des Abgemahnten, sondern vor allen Dingen muss drinstehen, für den Wiederholungsfall müssen Sie damit rechnen, dass wir von unserem Kündigungsrecht oder außerordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch machen. Wenn diese Formel nicht drin ist, diese Androhung, Achtung, beim nächsten Mal kann es sein, dass du fliegst, dann ist diese Abmahnung eigentlich nichts wert. Aber der Arbeitnehmer muss natürlich immer gegen diese Abmahnung vorgehen. Er muss sie prüfen lassen anwaltlich und muss dagegen vorgehen, weil wenn er es nicht tut und 3, 4, 5 Wochen bis zu 6 Monate, sagt man bei leichteren Verstößen, geschieht ihm irgendetwas. Er kommt wegen irgendeines Umstands vielleicht mal zu spät. Und dann kriegt er vielleicht keine Abmahnung mehr, sondern dann wäre die Kündigung, die angedroht war, berechtigt. Und dann wird es schwierig. Also gleich dagegen angehen.
Okay, auf der Seite. Tatsächlich, das wäre jetzt die nächste Frage. Ist es denn für Arbeitnehmer überhaupt sinnvoll, gegen unberechtigte Abmahnungen vorzugehen?
Also gegen unberechtigte immer. Also jede prüfen lassen, das ist klar. Man weiß ja auch gar nicht vorher, ob die unberechtigt oder berechtigt ist. Das muss ja die Fachanwältin oder der Fachanwalt für Arbeitsrecht ja erklären oder erstmal aufklären. Ne? Also vorgehen auf jeden Fall.
Mhm. Die Kündigung eines Arbeitsvertrags landet häufig vor Gericht. Wann ist es möglich, auf Wiedereinstellung zu klagen?
Also auf Wiedereinstellung, das hört man immer so, das ist so der allgemeine Sprachgebrauch, kann man gar nicht klagen. Es ist eine Feststellungsklage, dass dieses Arbeitsverhältnis gar nicht zu Ende gegangen ist. Mhm. Also deshalb muss man auch nicht wieder eingestellt werden, man ist ja gar nicht raus. Sondern man ist dann vielleicht freigestellt, dass man die Leistung nicht erbringen muss, man hat bezahlten Urlaub quasi. Also es geht immer nur um die Feststellung, ist diese Kündigung wirksam gewesen, ja oder nein? Und da gibt es dann eben diese drei Prüfungsgrundsätze, personenbedingt, verhaltensbedingt oder betriebsbedingt. Und da kann man dann teilweise ganz schön in die Tiefen des Arbeitsrechts eintauchen.
Mhm. Und haben Sie vielleicht auch noch mal so eine Höhe, also wenn es dann eben doch um eine Abfindung geht, womit kann man da rechnen?
Ja, das ist das freie Spiel der Kräfte. Man hat ja immer gleich den Gütetermin innerhalb von wenigen Wochen. Da sitzt man dann vor dem Arbeitsrichter. Und da können die Parteien dann miteinander verhandeln und sie wissen ja vorher schon oder intuitiv vielleicht auf der Gefühlsebene, das wird nichts mehr, ich will da auch nicht mehr arbeiten, nein, den will ich nicht mehr bei mir im Betrieb haben. Und dann weiß man, dass man das ja auch irgendwie wirtschaftlich lösen muss. Und dann kommt es drauf an, auf die Dauer der Betriebszugehörigkeit. Und da gibt es so eine Faustformel, die kann aber in jede Richtung auch nochmal sich verdoppeln oder minimieren. Und da sagt man eben so ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Arbeitsjahr, was man da war. Das ist so die Faustformel. Aber Sie haben es häufig, wenn man eigentlich weiß, dass die Kündigung im Ergebnis nicht durchgehen wird, dann können das auch mal drei Bruttomonatsgehälter pro Arbeitsjahr sein. Also das kann ganz schnell anwachsen nach oben. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Richter dann eingeschritten ist und hat gesagt, wie, Sie haben so schon einen neuen Job, dann brauchen Sie ja keine Abfindung. Ne? Ja, weil der schon einen neuen Vertrag unterschrieben hatte. Da sollte man dann natürlich als Anwalt seinen Mandanten vorher vorbereiten, dass man sich daraus da nicht so weit aus dem Fenster lehnt.
Mhm. Ja. Vielen Dank.
Bitte gerne.